Geschätzte Damen und Herren, es freut mich sehr, heute Sascha Ziegler zu einem Gespräch begrüßen zu dürfen. Gerne möchte ich dich, Sascha, kurz vorstellen, bevor wir auf deine aktuelle Tätigkeit eingehen. Du bist seit dem Jahr 1991 im Devisenhandel aktiv und nach Stationen bei UBS, BIS und RBC Capital seit nunmehr rund 17 Jahren bei der ZKB tätig. Dort bist du Head of Sales Forex and Precious Metals. Darüber hinaus engagierst du dich aktiv in der sogenannten Financial Markets Association, ACI Swiss. Dabei handelt es sich um die internationale Vereinigung der Devisenhändler, wo du das Amt des Head of Education innehast. Die Mission der Financial Markets Association ist es, der führende Verband zu sein, der die Interessen der Schweizer Finanzmärkte vertritt, indem er die Bildungs- und Berufsinteressen seiner Mitglieder und des Marktes aktiv fördert. Die Mitglieder sind Finanzmarktexperten, die in den Bereichen Devisen, Zinsprodukte, Banknoten, Goldbarren, Edelmetalle und Rohstoffe, Derivate und Kryptowährungen auf dem Schweizer Markt tätig sind. Du bist überdies an der Hochschule Luzern im Fachrat für den Lehrgang zum Swiss Certified Treasurer, den du vor einigen Jahren selber absolviert hast. An dieser Stelle vielen Dank für die geschätzte Tätigkeit in diesem Fachrat. Insofern durften wir kürzlich im Unterricht auch einen interessanten Unterrichtsblock mit dir zusammengestalten. Und zwar haben alle 31 Kursteilnehmenden je eine Frage eingereicht vorgängig und du hast diese dann als Teilnehmer auf einem Hot Seat sozusagen beantwortet. Diesen Blog habe ich als Inspirationsquelle verwendet und ich werde dir nur in dieser Podcast-Folge einige der zentralen Fragen stellen, welche viele Personen interessiert, wenn Sie an den Devisenhandel denken. Also herzlich willkommen nochmal, Sascha Ziegler.
Hallo Thomas, danke für die Einladung. Ich freue mich da, diesen Podcast mit dir zu machen.
Dann kommen wir zu den ersten drei Fragen. Ich habe drei Fragen im Rahmen von drei Blöcken ausgewählt. Im ersten Block geht es um die Tätigkeit eines Devisenhändlers, einer Devisenhändlerin. Erste Frage, wie sieht ein normaler Arbeitstag einer Person aus, die im Devisenhandel tätig ist?
Ja, das ist immer so eine gute Frage. Was ist ein normaler Arbeitstag? Durch das, dass der Devisenhandel der Finanzmarkt generell an Weltwirtschaftseinflüsse gebunden ist, haben wir eigentlich keine 9-to-5-Jobs. Das heißt, jeder Tag kann spannend sein. Es kann auch ein Tag sein, der sehr langweilig wird. Zum Beispiel vor ein paar Jahren hatten wir da die Tiefzinsniveaus auf der Zentralbankenseite und da war, ich sag mal, das Interesse seitens der Devisenhandel relativ sehr klein. Im Moment haben wir gleich das bisschen das Gegenteil, die Unsicherheit, was die Zinslandschaft angeht, plus die ganzen geopolitischen Situationen, die wir jetzt hier haben in Russland, Ukraine oder Nahen Osten, macht unser Tag ein bisschen, sag ich mal, volatiler oder spannender oder relativ sehr abwechslungsreich.
Mhm. Das ist sehr spannend, eben die Zinslandschaft, die sich verändert, geopolitische Unsicherheiten, Veränderungen, du hast den Nahen Osten erwähnt, aktuell geht da recht viel, jeden Tag neue Entwicklungen, man muss sich darauf einstellen, das tönt wirklich sehr abwechslungsreich. Was ist dann die Fähigkeit, was ist die Fähigkeit, die man mitbringen muss, wenn man als Devisenhändler im Devisenhandel aktiv sein möchte?
Es gibt keine Schulung, also das heißt, man kann da keine Schulung machen, dann hat man ein Zertifikat und dann ist man Devisenhändler. Ich sage immer, entweder ist man ein Händler oder man ist kein Händler. Die Fähigkeit ist sicher, man muss gewisse analytische Fähigkeiten haben, eben wie wir jetzt vorher angesprochen haben, die ganze geopolitische Situation, was hat das für Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Generellen, was hat die Zinsentscheidung von Zentralbanken für Einflüsse. Wie gesagt, das ist so das Analytische, man muss das Makroökonomische ein bisschen verstehen. Klar, Mathematik ist nicht auch sehr wichtig. Man muss ein bisschen Zahlenflair haben. Aber ansonsten muss man einfach parat sein oder dass man sich dafür wie soll ich sagen, diesen stellt, aber es gibt es da nicht irgendwie, dass man jetzt da Leute kategorisieren kann und sagen, du bist jetzt ein Devisenhändler oder du bist nicht. Ich kann dazu sagen, der normale Weg zu einem Devisenhändler führt meistens über Backoffice, Midoffice, dann ins Frontoffice oder wenn man jetzt einen Abschluss hat, kommt man dann so gewisse Graduate Programs oder das Trainee kommt man hin und dann spürt man dann schon, hat man das Flair für einen Devisenhändler oder generell in einer Handelsabteilung. Aber eben, man kann jetzt nicht sagen, du bist jetzt ein Devisenhändler oder du bist nicht. Da muss man das Gespür bekommen und dann passt oder passt nicht. Also.
Und eben, wie du vorhin erwähnt hast, sicher gewisse Fähigkeiten mitbringen, makroökonomisches Verständnis, Mathematik muss einem ein bisschen liegen, eben, dass man ein Zaunflair auch hat. Du hast gesagt, es gibt keine eigentliche Ausbildung dafür. Natürlich gibt es Lehrgänge, auch die ihr seitens ACI Swiss beziehungsweise Financial Markets Association hier anbietet, gewisse Zertifikate. Wir haben auch den Lehrgang zum Swiss Certified Treasurer, aber das ist dann nicht per se nicht per se Händlerausbildung in diesem Sinne.
Ja, wir nehmen eigentlich diese, ich sag mal eben, wie du jetzt gesagt hast, das sind eigentlich so die Folge, also ich sag mal, das sind so Ausbildungen, die wir eigentlich dann machen, wenn jemand dabei ist. Eben, wir haben da ACI, wo dann so eine gewisse, den Stealing-Zertifikat, das muss man machen, das ist einfach eine gewisse Voraussetzung, weil da einfach auch gegenüber von den Kunden muss man dann also eine gewisse Ethik oder einen Standard herbringen und da muss man sagen, dass die Leute ausgebildet sind. Und das sind dann eben solche Sachen, oder jetzt wie auch der Swiss Certified Treasurer. Das sind alles so Ausbildungen, die wir eigentlich erst machen, wenn du eigentlich dabei bist. Aber jetzt eine Ausbildung zum Devisenhändler gibt's eigentlich partout nicht.
Ja, es ist nicht wie eine Banklehre, wo man sagt, genau, du machst die entsprechende Ausbildung und nachher bist du fähig, diesen Job auszuüben. Sondern man lernt es ja sehr viel auch on the job dran mit den Gepflogenheiten und so weiter, mit den Usanzen etc.
Ganz genau, ja.
Und welche dritte Frage, welche Themen beschäftigen dich am meisten?
Zwei haben wir schon erwähnt, eben die momentane Zinslandschaft, die Erwartungen, was jetzt da, ich sag mal, seitens BOJ oder einfach generell, was von den großen Ländern, was die weiteren Zinsschritte sind, das Geopolitische, wo wir schon wieder angesprochen haben und natürlich ein ganz großer Block ist nicht die ganze Regulation, oder? Wir haben jetzt da wieder mit UBS und CS, haben wir auch den Bundesrat gehört, da too big to fail, weitere Maßnahmen für systemrelevante Banken, wo wir auch als ZKB drin sind. Das sind alles so Themen, die uns eigentlich on the job und off the job sehr beschäftigen, oder? Also, ja.
Sehr gut, dann würde ich zum zweiten Block gerne weitergehen mit den Fragen und zwar zum Devisenhandel an sich, zur Tätigkeit, die du und deine Kolleginnen und Kollegen ausüben. Vierte Frage, wer sind die Gegenparteien beim Währungshandel?
Also wie gesagt, wir unterscheiden hier zwischen Kunden, das ist eigentlich die eine Seite, und daneben Gegenparteien, wo wir, sagen wir, unser Risiko im Markt hedgen würden. Das sind meistens andere Banken. Also eben jetzt in der Schweiz haben wir jetzt noch so eine UBS, eine Raiffeisen, CS gibt es leider nicht mehr, aber das sind sicher mal die großen. Und dann haben wir auch noch die ganzen internationalen Großbanken, HSBC oder RBC, wo ich gearbeitet habe. Das sind so eigentlich unsere typischen Gegenparteien, wo wir eigentlich unser Risiko versuchen zu transferieren.
Und dann die Folgefrage, wenn wir auf die Währungspaare, die Währungen eingehen, wo sieht man jetzt die höchsten Volatilitäten? Du hast eigentlich die Faktoren auch erwähnt, die Themen, die beschäftigen, und wo sind die Makrothemen im Fluss betreffend Zinsen, Geopolitik, Regulation? Sieht man dann auch in Währungen, wo sich dort große Veränderungen geben, die höchsten Volatilitäten?
Ganz klar, ich meine, wenn wir jetzt gerade das aktuelle Umfeld anschauen, schauen wir uns nur mal Ölpreis und Goldpreis an. Ich meine, da haben wir im Moment die höchste Volatilität. Ich meine, der Goldpreis hat jetzt in den letzten paar Monaten fast über 10% gewonnen. Das ist nicht für einen Goldmarkt relativ sehr, sehr viel. Und daneben ist es immer abhängig. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen der überraschende Zinsentscheid von der Schweizer Nationalbank. Da hat es natürlich auch ein bisschen Volatilität kreiert. Von dem her ist es, kann man jetzt nicht sagen, jetzt diese Währung hat am meisten Volatilität oder diese, sagen wir, dieses Commodity oder das Underlying. Es kommt da immer ein bisschen darauf an, wo jetzt etwas passiert, oder? Und das ist das, was ich sag mal auch ein bisschen eben. Der normale Arbeitstag gibt es nicht. Darum sage ich eben, es kommt darauf an, wo was passiert, und dann ist das eigentlich die ganze Aktivität oder sagen wir die Volatilität in den Märkten.
Gut, dann ist es entsprechend auch sehr situativ, je nachdem, was gerade für Neuigkeiten auftauchen, oder? Das ist auch so ein Thema. Wir kommen beim dritten Fragblock noch dazu. Outlook, was bewegt die Märkte und so weiter. Es ist dann sehr situativ, welche Neuigkeiten auftauchen. Was ist das neue Gefüge? Und dementsprechend sieht man dann die Volatilität, die Veränderungen, die Anpassung des Marktes an die neuen Gegebenheiten. Sechstens, sind die Devisentransaktionen jeweils sachlich begründet oder haben diese teilweise auch spekulative Gründe? Das war noch eine Frage, die interessiert.
Auch da kann man eigentlich unterscheiden. Nehmen wir jetzt normales Corporate Treasury. Die spekulieren nicht, das heißt, die machen nichts anderes als das Cashflow Management. Mhm. Und klar, ich meine, es gibt da die Kleinanleger, die spekulieren, wo sich dann irgendwie kleine Positionen in das Portfolio hinzufügen. Von dem her kann man schon sagen, es ist ein bisschen null spekulativ, ist sicher nichts dabei. Ich sage auch so ein bisschen, gewisse Spekulation muss im Markt sein. Es ist auch nicht verboten. Ich sage mal, vor allem von den Preisstrukturen her muss man auch eine gewisse Meinung haben. Das kann man so sagen, es hat man eine Meinung, dass es zum Beispiel die Zinsen in der Schweiz weiter runtergehen, dann hat man eigentlich als Bank eine Risikoposition auf fallende Zinsen. Ist das eigentlich schon Spekulation? Eigentlich schon. Aber eben, ich sage immer so, Spekulation ist so, ist das ein böses Wort? Nein. Es braucht das dazu, sonst, wenn wir alle die gleiche Meinung haben, ohne Spekulation, dann würde eigentlich der Markt überhaupt nicht bewegen. Also Spekulation ist sicher vorhanden. Eben, man muss ein bisschen unterscheiden, rein spekulativ vom Kleinsparer oder einfach spekulative Position, weil man einfach eine gewisse Erwartung am Markt hat.
Und ich selber beschäftige mich ja stark mit dem Corporate Treasury Management, auch im Lehrgang bei uns, wo du ja auch eben im Fachrat bist, wie wir gesagt haben, dort ist dann die Optik der Unternehmen, die reinkommt, und da kann man schon meines Erachtens schon auch diskutieren, wer verhält sich spekulativ oder wer sichert einfach möglichst viel der prognostizierten Cashflows ab, aber ich glaube, Spekulation ist auch gemäß den Diskussionen im Kurs und dem Austausch mit Expertinnen und Experten dort nicht stark verbreitet. Es geht wirklich darum, das Unternehmen vor möglichen negativen Einflüssen zu schützen, dass man nicht irgendwo auf dem falschen Fuß erwischt wird. Und da sind es typischerweise ganz normale FX-Forwards, die abgeschlossen werden zu diesem Zweck. Manchmal auch etwas komplexere Strukturen. Aber es ist jetzt nicht das Ziel heute, dass wir auf die Instrumente im Detail eingehen. Das würde, glaube ich, oder könnte sehr lange dauern. Und da hast du ja ganz viel Erfahrung an Instrumenten und Strategien und Absicherungsmöglichkeiten, die du gesehen hast. Gut, lass uns zum Thema Outlook gehen. Da habe ich noch drei Fragen, die, wie gesagt, viele Leute zu interessieren scheinen. Wie verfolgst du aktuelle Entwicklungen und Nachrichten, welche den Devisenmarkt beeinflussen könnten? Wie informierst du dich? Was nutzt du hierzu? Wie gehst du da vor?
Also eben, was Thema Outlook angeht, ist klar, viel ist, sag ich mal, Research-bedingt. Also wir informieren uns eigentlich, eben, was sind so die Erwartungen in gewissen, sage ich mal, makroökonomischen Auswirkungen, eben, wie wir haben es vorher angesprochen, Zinslandschaft, was sind die nächsten Schritte einer SNB, EZB, BOJ oder eine FED? Ich meine, das ist sicher das heiße Thema, dass wir es kurz anschauen. oder was so im Moment den Devisenmarkt ein bisschen bewegt, ja, oder wo der Fokus drauf ist. Und da ist es einfach so ein bisschen mal versuchen zu analysieren. Eben, ich hoffe, ich werde es nicht zu fachlich, aber im Markt wird es über den Future-Markt wird es mal geguckt. Was ist jetzt so die Erwartungen an einer SMB? Wie sind da noch weitere Zinsschritte erwartet? Und die Future Markets, die zeigen im Moment, dass eigentlich schlussendlich noch weitere Zinssenkungen eingepreist sind. Ob sie dann wirklich liefert, das ist dann eben das Spekulative. Sind wir wieder bei der Spekulation. Das sind solche Sachen, die wir uns anschauen. Und dann haben wir auch, ich sage immer noch, jeder hat auch ein bisschen eine persönliche Meinung, oder? Jetzt, man muss immer ein bisschen unterscheiden. Wir haben eine offizielle Meinung der Bank, die wir als Zürcher Kantonalbank ausgeben. Und dann hat jeder noch ein bisschen eine persönliche Meinung. Und da gibt es so also eine Mischmasch oder eine Mischung aus den beiden, weil schlussendlich, wie der Markt dann schon so, was jetzt die eine Nationalbank schlussendlich dann entscheiden wird, das können wir nicht beeinflussen, sondern wir werden dann informiert, eben siehe SNB im März, wo sie alle uns überrascht hat, oder? Und das sind solche Sachen, die wir versuchen ein bisschen zu analysieren, dass wir auch an den Kunden weitergeben, oder das sind auch die Fragen, die von den Kunden kommen. Eben, was ist die Erwartung, wie sehen wir das, etc. etc. Also das ist das, wo wir das anschauen, und da gibt es dann verschiedene Medien, die da gewisse Forecasts machen, eben eigene, oder da gibt es gewisse Plattformen, und dann ist es einfach so ein, ich sag mal, das Bild zusammen, dass die Passes zusammenbringen, ein Bild machen und sich dann eine Meinung bilden. Das ist so ein bisschen, was man so eigentlich über den Outlook ja macht.
Ja, und was wir damals im Unterricht auch diskutiert haben, sind die ganz konkreten Informationsplattformen. Du nutzt sicher Bloomberg, das Terminal mit den Informationen, die man rausholen kann. Im FX-Handel ist dann auch Reuters, beziehungsweise jetzt Refinitiv neu, oder ist dann auch entsprechend die eine Plattform, wo man die Infos anschaut, den Newsflow und das entsprechend verarbeitet. Ist das korrekt so?
Das ist korrekt, eben, und da gibt's ja noch, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber da gibt's so M&I News, Dow Jones News und so, da gibt's viele, eben, ich sag, gibt's viele Anbieter, die eigentlich Analysten anstellen, wo eigentlich täglich irgendwelche Prognosen oder Analyse machen, und für die bezahlt man dann, da bekommt man eigentlich eben, was ist so die Erwartung für die Federal Reserve und solche Sachen. Also ich sage mal, das Angebot, als ich angefangen hatte, eben vor über 30 Jahren, hat mir das noch nicht. Ich meine, heute gibt es diese Informationen wie Sand am Meer, und sucht man sich einfach den besten Anbieter an.
Aber du musst die Auswahl treffen, was ist qualitativ hochwertig, was ist verlässlich, was schaust du an und was nicht.
Genau. Und was auch sicher immer ein bisschen wichtig ist, wer ist schnell, oder? Weil der Wiesenmarkt, wir sind abhängig, dass wir relativ sehr schnell Informationen bekommen. Das ist auch ein bisschen ich sag mal, das Timing-Effekt auch noch eine Rolle spielt. Oder wenn jetzt jemand kommt und was schreibt, was jetzt letzte Woche passiert ist, das ist für uns nicht mehr aktuell. Also wir brauchen eigentlich sehr zeitnahe Informationen auch. Ist es auch noch ein weiterer Punkt, was abhängig macht.
Macht ja den Devisenhandel oder den Devisenmarkt allgemein auch sehr spannend, weil es sehr hohe Volumina sind, viel gehandelt wird und die Informationen sehr schnell, also es ist sehr effizient, die Informationen werden schnell verarbeitet und spiegeln sich dann in den Preisen. Das macht das spannend. Früher im Handel à la Krie musste man auch schnell sein. Man hat da nicht die großen Kurse genannt. Euro-Schweiz bei irgendwie 0,98, was auch immer oder so, sondern dann eben nur mit den entsprechenden Nachkommastellen 3 und 4, damit man etwas schneller war. Und heute, glaube ich, sieht man es an der Informationsverarbeitung.
So ist es,
genau. Die Fähigkeit immer noch extrem wichtig. Frage 8 war dann, welche Faktoren beeinflussen deiner Meinung nach die Devisenkurse am meisten? Du hast eigentlich gesagt, was dich jetzt heute beschäftigt, Zinsen, Geopolitik, Regulation, wenn ich das zusammenfassen darf. Was wäre das Allerwichtigste, wenn wir diese Frage etwas fokussieren möchten?
Also sicher Regulation hat sicher, ich sag mal, Devisen, also hat keine, sicher keine kurzfristige Auswirkungen auf das Tagesgeschäft. Es sind, wie soll ich sagen, es sind sicher die Neuigkeiten, also ich sag die News, die den Markt in den Markt reinkommen oder da Aussagen einer Zentralbank, ob jetzt ein offizieller der Federal Reserve Bank gesagt, ich erwarte weitere Zinssenkungen oder die Fed fängt jetzt an, Zinsen zu senken. Das sind solche Sachen, die dann plötzlich eine Auswirkung haben auf den Markt oder ich sage alles ist so ein bisschen, eben man muss da sehr nahe sein, bin ich wieder bei der analytischen, makroökonomischen Fähigkeiten. Eben, das sind solche Sachen, die immer eine kurzfristige Auswirkung haben. Auf Devisenkurse schaut man das ein bisschen oder betrachtet man die Kursentwicklungen ein bisschen länger, dann spielen noch ganz andere Faktoren. Eben, da reden wir dann, wo sind die Zinsen in 12 Monaten und solche Sachen. Man muss ein bisschen differenzieren, eben ist es das Intraday, dann ist es wirklich Headline-driven, ich sage es mal so, ein bisschen Fachdeutsch, oder wenn es dann wirklich eben von einem Corporate Treasury, der irgendwelche Cashflows über die nächsten 6 Monate, 12 Monate bewirtschaften muss, ist es, sage ich, was macht jetzt der Markt in den nächsten 5 Minuten, nicht so wichtig, als wo ist der Markt dann in 6 Monaten. Also das ist so ein bisschen... die Balance und
Eben, ich kann mich noch erinnern an Alan Greenspan, wo man jedes Wort auf die Goldwaage gelegt hat, in welche Richtung geht's jetzt. Das wurde dann wie ein Orakel ein bisschen gedeutet. Was war jetzt genau die Aussage, was kann man da rauslesen? Heute beim Fed-Chair Powell gehen die Meinungen auseinander. Er ist eigentlich auch nicht ursprünglich wie gelernter Ökonom, da funktioniert die Forward Guidance ein bisschen anders. Das war ja auch ein Thema, was sehr wichtig ist. Was sagen die Notenbanken selber über die Zukunft? Was ist die Erwartung? Man steuert sehr viel über die Erwartung und nicht direkt nur mit den Entscheiden. Oder ich
glaube, so ist es.
War ein Thema, das man nicht vergessen darf. 9. abschließende Frage in der heutigen Zeit. Sprechen alle über KI, AI, also künstliche Intelligenz, oder auch über Trading-Algorithmen. Braucht es dann überhaupt Devisenhändler in der Zukunft noch?
Ich hoffe, dass es uns noch lange braucht. Wenn man sich mal die elektronische Entwicklung des Devisenmarkts, über die letzten 30 Jahre anschaut. Ich meine, da haben wir Riesensprünge gemacht. Ich meine, früher haben wir gesagt, die Preise ändern sich einmal pro Sekunde oder einmal pro 5 Sekunden und jetzt reden wir von Millisekunden und auch nur ein Bruchteil einer Millisekunde braucht es eben, die künstliche Intelligenz braucht sicher. Ich sage fürs Pricing ja, da eben mit den ganzen Algorithmen, wo da kommt, da sind wir eigentlich als Menschen zu langsam. Aber ich sage schlussendlich immer noch, wenn es dann irgendwie um die Beratung geht oder um einen Austausch, ich vergleiche das immer noch ein bisschen, wenn man da auf eine Fluglinie geht oder generell auf eine Versicherung und damit mit einem Chatbot redet, bekommt man dann schlussendlich die Antwort, die man haben will. Nein, außer der Chatbot hat wirklich die richtige Frage oder die richtige Antwort zur Frage. Ich denke, der persönliche Kontakt oder der persönliche Austausch noch weiter bestehen bleibt. Wie gesagt, auf der elektronischen Schiene, klar, da wird AI oder KI wird das sicherlich immer wie mehr Einfluss nehmen. Sei das Hedging-Programme und solche Sachen, wo es uns dann nicht mehr braucht. Aber ich denke mal, für den Austausch eben über Markteinschätzungen und so, denke ich, da braucht es immer noch den Mensch. Ich glaube nicht, dass man da jetzt eben den ZKB-Chatbot anfragen kann und sagt, hey, wo geht die Euro-Schweiz in 6 Monate hin? Da braucht es immer noch, meiner Meinung nach, braucht es immer noch die persönliche Meinung. Weil,
ja. Genau, also bin ich auch deiner Meinung, dass sich nicht alles mit KI erledigen lässt oder die Resultate sind dann vielleicht nicht so dementsprechend maßgeschneidert, sondern einfach generisch, oder da kann man auch den Research Report lesen und hat dann nicht den persönlichen Austausch.
Und ich sage immer noch so, künstliche Intelligenz hat auch noch gewisse Risiken, vor allem jetzt so im Devisenmarkt, oder wir hatten in der Vergangenheit, hatten wir sogenannte Flash Crashes, oder wo eigentlich genau vor solchen Programmen eigentlich initiiert wurden, oder weil ein Computer überlegt sich nicht, macht jetzt seine Handlung Sinn, außer man hat ihn dann entsprechend programmiert. Ein Devisenhändler, wenn er dann plötzlich irgendwie ein Zerwürfnis eines Devisenkurses sieht, dann überlegt er sich, macht es noch Sinn oder macht es keinen Sinn, oder? Und das ist ein KI, der würde das wahrscheinlich gar nicht hinterfragen. Der sagt, ich habe einen Auftrag, ich muss das machen, und dann macht es, und dann spielt es eigentlich keine Rolle, wohin die Reise geht, oder? Mhm. Darum bin ich auch ein bisschen vorsichtig mit der ganzen KI-Sachen, weil ich denke, schlussendlich, es braucht immer noch ein bisschen eine Einmischung des Menschen dazu.
Ja.
Wir sehen noch nicht, ob das in 50 Jahren auch noch so sein wird. Schauen wir mal.
Haben wir ja auch am 15. Januar 2015 gesehen.
Zum Beispiel,
genau. Ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber dann war auf einmal niemand mehr im Markt. Da muss man auch überlegen, was ist jetzt genau los, wo ist der Preis? Und gut, eben,
ja, das ist alle das perfekte, dann
kann die Maschine auch nichts mehr machen, oder?
So ist es, genau. Das perfekte Beispiel dafür, dass es eigentlich den Menschen noch braucht, oder?
Ja, lieber Sascha, an dieser Stelle vielen Dank für die Antworten zu den neuen Fragen. Ich bin mir sicher, dass es auch in Zukunft den Beruf des Devisenhändlers, der Devisenhändlerin weitergeben wird. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und an dieser Stelle allerbesten Dank für diese interessanten Einsichten.
Danke dir, Thomas. Ich wünsche dir einen schönen Tag.